Ich möchte heute Morgen es sind drei Stück, aber drei ganz kurze Texte, die, wie ich finde, inhaltlich sehr schön zusammenpassen, aus dem Markus-Evangelium uns vorlesen. Da geht es um das Wirken Jesu in unserem Leben, im Leben eines Menschen. Da geht es sicherlich um unsere Erkenntnis, um unser Wachstum und um unser Wachsen in der Erkenntnis. Und wir wollen uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie Jesus da mit uns umgeht. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, das Kapitel 8, ab Vers 22. Die Heilung eines Blinden. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf. Soweit dieser erste kurze Text. Jesus begegnet einem Menschen, einem Blinden, und er heilt ihn. Ich möchte es bei dem Text heute Morgen nicht bewenden lassen, weil ich einfach denke, so im Zusammenhang diese einzelnen Episoden, die Markus hier schildert, die passen eigentlich sehr gut zusammen und sie ergänzen sich gegenseitig und sie machen vielleicht über die Einzelgeschichten hinaus auch noch das ein oder andere deutlich. Man hat so den Eindruck, dass Markus mit dem, was er uns da schildert und die Anordnung dieser Texte, dass er da noch doch ein Ziel damit verfolgt, um uns als den Lesern einfach Dinge deutlich zu machen. Vielleicht auch Dinge, die über die eigentliche Blindenheilung, die in diesem Text, der hier beschrieben ist, hinausgeht. Jesus begegnet diesem Blinden und er macht ihn gesund. Blindheit ist ja eine der Krankheiten, die im Alten oder in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, häufig genannt werden. Neben Aussatz sicherlich die Krankheiten, die am meisten vertreten sind. 30 Mal im Alten Testament, 50 Mal im Neuen Testament, habe ich nachgelesen, habe ich nicht nachgezählt. 8 Heilungen von Blinden gab es im Neuen Testament und ich denke, man kann das so sagen, wenn man den Nachforschungen Glauben schenken will, dass diese Krankheit, das Blindsein zur Zeit Jesu in diesem Umfeld eine sehr, sehr verbreitete Krankheit war, dass man an allen Ecken irgendwo Menschen gesehen hat, die aufgrund der klimatischen Verhältnisse, des Staubes, der Hitze einfach an der Stelle Probleme hatten. Und dass viele krank gewesen sind. Manche gehen davon aus, dass durchaus in jeder Familie ein Mensch blind gewesen sein könnte, einfach weil das verbreitet war zu dieser Zeit. Ich glaube trotzdem, dass dieses Wort von der Heilung des Blinden über diese ganz konkrete körperliche Heilung hinaus und sicherlich auch im geistlichen Sinne was zu sagen hat, dass einfach Jesus auch in unserem geistlichen Leben Blindheit von uns nehmen möchte, in unserem Leben. Ich glaube, so die ganzen Zusammenhänge, in denen diese Texte stehen, andere Heilungen von einem Tauben, ganz kurz vorher im Kapitel vorher, auch das Wunder der Speisung, indem die Menschen aufgestanden sind und teilweise dann gesagt haben, ja, das ist der Messias, an diesem Speisungswunder wollen sie Jesus als Messias erkannt haben. Und man hat so den Eindruck, dass diese ganzen Zusammenhänge, die Heilung des Tauben, des Blinden, dieses Speisungswunder, sicherlich in den Juden damals auch Erinnerungen geweckt hat an alttestamentliche Verheißungen. Jesaja 35 zum Beispiel, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Vielleicht geht es in dem, was Jesus hier tut, noch um viel mehr als nur um den Einzelnen. Sicherlich um den auch, ganz besonders, keine Frage. Aber an dem, was Jesus hier tut, wird manches deutlich, auch in seiner Berufung, mit der er über diese Erde gegangen ist. Und trotzdem, auch das wird an dieser Geschichte deutlich, der Mann wird gesund, aber er soll nicht davon reden. Geh nicht in das Dorf zurück, sondern geh nach Hause. Offensichtlich scheut sich Jesus davor, dass das in der Öffentlichkeit bekannt wird. Also dieser Zeitpunkt, dass man ihn vielleicht als Messias erkennt, war offensichtlich nicht gegeben. Oder das war von Jesus wahrscheinlich an dieser Stelle nicht erwünscht, dass es deutlich werden sollte. Geh nach Hause, mach das für dich, erzähl es deinen Verwandten, aber es sollte offensichtlich nicht so in die große Öffentlichkeit getragen werden. Und das werden wir an den folgenden Texten, die noch kommen, dann auch sehen. Ich denke, der Hauptgedanke, der dahinter stand, dass Jesus einfach diesen Weg der öffentlichen Bewunderung, dass man ihn zum Messias machte mit all den falschen Vorstellungen, die damit vielleicht verbunden waren, dass das nicht so zum Tragen kommen sollte, sondern er hatte auch in diesem Moment ganz deutlich vor Augen, dass sein Weg ja der Weg an das Kreuz war, der Weg in die Passionszeit hinein. Wieder zurechtgebracht. Das ist auch so ein Anklang an diese alttestamentliche Stelle. Da wird nicht einfach gesagt, der Blinde wird geheilt, er wird gesund, sondern er wird wieder zurechtgebracht. Eine ganz eigenwillige Formulierung in diesem Text, die uns sicher auch ein bisschen darüber hinausweist, über das eigentliche Heilungsgeschehen. Und was ich ganz besonders eigenwillig an diesem Text eigentlich finde, und deswegen bin ich an ihm hängen geblieben und habe ihn heute Morgen auch gelesen, und es ist meines Wissens auch die einzige Heilungsgeschichte, wo das so passiert, dass Jesus hier in zwei Schritten heilt. Normalerweise kommen Menschen auf ihn zu oder Jesus begegnet Menschen und er tut irgendwas, er betet oder vollzieht irgendeinen kleinen Ritus und Menschen werden gesund oder werden geheilt. Und hier wird ganz ausdrücklich berichtet, dass er beim ersten Mal, Jesus fragt ihn, ja, siehst du was? Und er sagt dann, naja, irgendwie schon, ich sehe die Menschen so wie Bäume da umherlaufen, also irgendwie doch noch unklar, offensichtlich nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Und dann legt Jesus ihm noch einmal die Hände auf und dann erst wird er richtig gesund. Dann erst kann er scharf und eindeutig all das, was um ihn herum geschieht, sehen. Ich muss gestehen, als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, fand ich das eigentlich komisch. Wieso macht Jesus das so? Der kann das doch auch in einem Schritt. Was soll das? Was bringt das hier in dem Augenblick? Was das mit dem Blinden vielleicht zu tun hat, wissen wir nicht. Es wird uns eigentlich auch jetzt nichts Genaueres geschildert, ob da noch irgendein Sachverhalt, irgendein Zusammenhang zu sehen ist, der diesem Mann vielleicht besonders etwas bedeutet hat oder für ihn wichtig gewesen ist. Aber ich glaube vielmehr, dass dieses in zwei Schritten ihn gesund machen vielleicht für uns auch eine Bedeutung hat, einfach dadurch, dass wir sehen, auch wenn wir mit Jesus leben, wenn wir im Glauben stehen an ihm, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann heißt das nicht, dass von heute auf morgen immer gleich alles geregelt ist, alles in Ordnung ist, dass unsere Erkenntnis von heute auf morgen da wäre und richtig wäre. Ich glaube, in dieser Geschichte kommt so ein bisschen was zum Ausdruck, was wir in unserem Alltag erleben, dass unser Glaube, dass unser Leben mit Jesus etwas ist, was ja dem Wachstum, so einem Prozess unterzogen ist. Dass wir immer stückchenweise, Schritt für Schritt etwas wahrnehmen, etwas lernen, Gott Vertrauen schenken und dass darauf aufbauend es dann in irgendeiner Weise weitergeht. Diese Heilung des Blinden macht vielleicht auch die wachsende Erkenntnis der Jünger deutlich. Das wird in den nächsten beiden Abschnitten in diesem Text vielleicht auch uns überliefert. Die Jünger, die ja mit Jesus gelebt haben, die mit Jesus gezogen sind, im Gegensatz zu den Pharisäern oder zu der breiten Masse des Volkes, und auch da sehen wir ja so Erkenntnisunterschiede. Die Pharisäer, das Volk, die spätestens an dieser Stelle gezweifelt haben und ihn hinterfragt haben. Und ich glaube nicht, dass der Glaube der Jünger daran liegt, dass diese Menschen vielleicht besonders intelligenter gewesen wären oder dass sie das alles besser durchdacht hätten, was Jesus gesagt hätte, oder dass sie da vielleicht noch darüber hinaus besondere Erfahrungen gemacht hätten, was andere nicht gesehen haben. Ich glaube, Jesus hat nichts heimlich getan. Die Pharisäer wussten darum, das Volk wusste darum. Aber das Entscheidende war, die Jünger waren bei Jesus. Sie haben sich dauerhaft diesem Einfluss von Jesus ausgesetzt. Sie haben das dauerhaft erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus geheilt hat. Sie haben sich sicher auch erlebt, wie Jesus sie persönlich angesprochen hat und auch ihr Leben, kommentiert hat, in Frage gestellt hat oder ihnen Recht gegeben hat, wenn sie irgendetwas getan haben. Es war einfach die dauerhafte Gemeinschaft, die Jünger mit Jesus hatten, was ihren Glauben und ihren Fortschritt im Glauben im Endeffekt bewirkt haben. Und wir wissen das ja aus dem Neuen Testament, dass auch Jesus an den Jüngeren des Öfteren zu kritisieren hatte, dass auch da nicht alles so war von ihrem Verständnis, wie Jesus sich das vielleicht gewünscht hätte. Wir haben das eben schon gehört in der Schriftlesung. Paulus schreibt es an die Epheser, dass er sich von den Christen, dass er sich von der Gemeinde wünscht, dass sie erleuchtete Augen haben. Einen Geist der Erkenntnis und der Offenbarung. Und das war ihm ein Gebetsanliegen. In dieser Weise hat er für die Epheser und sicher auch für andere Gemeinden gebetet. Das war ihm wichtig, dass die Jünger Gott erkennen, dass sie erleuchtete Augen haben und dass ihnen das Wesen Gottes und das, was Gott sagt und lehrt, dass ihnen das deutlich wird. Petrus war hier in diesem Zusammenhang an so einer Stelle. Ich lese ein paar Verse weiter jetzt. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere wieder, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Vielleicht ähnlich wie der Blinde war hier ein Punkt erreicht, wo auch die Jünger sehend geworden sind, wo sie einen weiteren Schritt getan haben. Sicherlich nicht der Petrus alleine, der war in seiner Art halt derjenige, der es als erstes ausgesprochen hat. Bestimmt haben es andere auch zumindest gedacht oder drüber nachgedacht. Jesus könnte der Messias sein, oder Petrus bekennt es hier sogar: Du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes, der kommen sollte. Die Jünger sind hier an einem Punkt, wo sie sehen können, wo sie eine neue Erkenntnis von Gott bekommen. Und plötzlich ist das alles sonnenklar. Ein weiterer Schritt ist ihnen gegeben in ihrer Erkenntnis. Im Gegensatz zu dem Volk. Die hatten das Wunder, was hier geschildert war, auch teilweise miterlebt. Vielleicht ein bisschen von ferne. Jesus hat ja so ein bisschen Distanz gesucht, aber sie haben das mitgekriegt. Aber was sagen die Leute, wer Jesus ist? Elia oder der Täufer oder irgendein Prophet? Das klingt schon ein bisschen anders, als es noch gar nicht lange zuvor klang, wo die Erwartungen an Jesus größer gewesen sind. Offensichtlich macht sich im Volk da ein bisschen Enttäuschung schon breit. Jesus, man verbindet doch nicht mehr die Hoffnung mit Jesus, dass er der sein könnte, auf den sie schon so lange warten. Aber Petrus spricht es hier im Jüngerkreis aus. Petrus, die Jünger, die nah an Jesus dran waren, die das erlebt haben, was er tat, was er gelehrt hat, die sind plötzlich so weit, dass sie ihn als den Messias, als den Gesandten Gottes erkennen. Und auch in dieser Geschichte, wenn man dann jetzt gleich noch ein Stück weiterlesen wird, deutlich, dass aber die Erkenntnis der Jünger auch da noch lange nicht am Ende war. Es geht immer Schritt für Schritt weiter. Die Erkenntnis ist da, ja, das ist der Messias. Aber gleich muss ihnen deutlich gemacht werden, was das bedeutet, dass ihre Messias-Vorstellung, die sie wohl hatten, gar nicht dem entspricht, was Jesus dachte. Und sie werden jetzt darauf hingewiesen, auf die Nachfolge, ein Jünger Jesu ist einer, der nachfolgt. Sie werden hingewiesen auf den Kreuzesweg, den Jesus zu gehen hat. Dass die Nachfolge Jesu etwas kostet. Dass Jesus und dass auch Sie als Nachfolger das Kreuz auf sich nehmen sollen. Ich lese noch ein Stück weiter, die erste Leidensankündigung. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das war die nächste Lektion. Sie hatten Jesus zwar als Messias erkannt, aber gleich das alles mit ihren falschen Vorstellungen wieder vermischt. Leiden, verworfen werden, getötet werden, auferstehen. Das passte so gar nicht in das Bild rein. Und wieder der Petrus als erster nimmt Jesus so beiseite und fängt an, versucht ihm das auszureden. Das geschehe dir ja nicht, das soll ja nicht sein. Und ich finde es eigentlich toll, wie der Markus das hier formuliert, nach diesem Gespräch offensichtlich mit Petrus. Und dann heißt es hier, Jesus wandte sich um und sah seine Jünger an, und dann bedrohte er Petrus, so als müsste er sich nochmal vergewissern, für wen er das jetzt eigentlich macht, für wen dieser Weg ist, den er jetzt so auf sich nehmen muss. Er sieht sich seine Jünger nochmal an, ja, für die mache ich das. Und für die ist dieser Weg ans Kreuz nötig. Und er korrigiert Petrus ganz, ganz scharf: Satan, weg von mir. Du willst nicht das, was göttlich ist, sondern das, was menschlich ist. Offensichtlich eine Versuchung, die genauso scharf war wie das, was Jesus in der Wüste, in der Versuchungsgeschichte schon erlebt hatte, wo der Satan ihm alle Reiche der Welt angeboten hat und ihm alle Macht versprochen hat, ohne den Weg ans Kreuz. Und vielleicht war so ein Gedanke, den Petrus hier gedacht hat, ein ganz ähnlicher, dass er dieses Messias-Sein Jesus gegönnt hätte, ohne diesen Weg ans Kreuz. Aber das ist nicht der Weg, den Gott sich ausgedacht hatte. Stück für Stück lernen die Jünger Jesus besser verstehen. Ihre Erkenntnis wächst und sie lernen zu begreifen, wie Jesus oder wie Gott denkt. Und ich glaube, das ist in unserem Leben auch so. Wenn wir wirklich leben, wenn wir Leben als Christen haben, dann gehört da eigentlich Wachstum dazu. Leben ohne Wachstum ist eigentlich nicht möglich, ist unrealistisch. Das gehört zusammen, wie ein Samenkorn, das gepflanzt wird, das aufsprießt, das Frucht bringt, wo sich der Gärtner freut. Wie Eltern, die sich über ihre Kinder freuen, die sich entwickeln, die groß werden, die dazulernen, immer mehr, erst das Laufen, dann das Fahrradfahren, dann irgendwann eine Ausbildung machen, auf eigenen Füßen stehen. Eine solche Entwicklung mitzuerleben ist etwas Schönes. Wachstum gehört zum Leben dazu und ich glaube, das hat Gott in unser geistliches Leben auch mit hineingelegt. So soll das eigentlich sein, auch in unserem Glaubensleben, dass da Wachstum ist, dass sich etwas in unserem Leben fortentwickelt. Das, was Paulus für die Epheser gebetet hat, das sagt Petrus an einer anderen Stelle in seinem Brief auch ganz ähnlich: Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und unseres Retters. Also das war den Aposteln wichtig, dass die Christen, dass die Gemeinde wachsen, dass sie an Erkenntnis zunehmen und Gott immer besser verstehen. Dass sie Erfahrungen machen, praktische Erfahrungen, und dass die wieder ja ihr geistliches Verständnis anregt. Als Paulus den Brief an die Philipper schreibt, da saß er im Gefängnis, da hat er schon ein langes Glaubensleben hinter sich, einige Jahrzehnte schon, und er sagt den Philippern: Ja, ich halte mich nicht, ich denke nicht von mir, dass ich schon so weit bin, dass ich schon ergriffen habe. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strebe nach dem, was vor mir liegt, und ich versuche, das Ziel zu erreichen und das zu erlangen, zu ergreifen. Also nach einem langen Leben der Erfahrung und des Glaubens sagt Paulus einfach, nee, ich bin an dem Punkt, ich muss mich danach ausstrecken. Ich muss wachsen und lernen, das Ziel, das Christus für mich vorbereitet hat, zu erlangen, zu ergreifen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir wachsen, dass sich unser Glaube in irgendeiner Weise entwickelt und dass sich etwas verändert, immer wieder, immer neu in unserem Leben. Und wenn man jetzt vielleicht die Frage stellt, naja, was kann man denn eigentlich dazu tun, so von unserer Seite, so in diesen Geschichten klingt das ja sehr stark, dass die Aktion von Gott ausgeht, dass Jesus etwas tut, dass er auf die Jünger zugeht. Und ich denke, dass das auch ganz entscheidend nötig ist, dass Gott uns etwas mitteilt. Aber ich glaube trotz allem, dass wir auch über unser Leben nachdenken können und uns die Frage stellen können, naja, was ist denn mein Part dabei? Was kann ich denn eventuell dazu beitragen, dass mein Leben als Christ sich in einer positiven Weise entwickelt, dass da Wachstum ist? Ich kann das nicht machen, aber ich denke trotzdem, haben wir da eine gewisse Verantwortung. Und vielleicht auch einfach erstmal diese Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Und mir da offen und ehrlich Rechenschaft für mich zu geben. Will ich das? Will ich wachsen im Glauben? Will ich Fortschritte machen? Und da können wir sicherlich über viele, viele Sachen im Endeffekt nachdenken. Kleine und große Schritte, die man tun kann. Von Bibel lesen, Zusammenhänge erfassen, die Gott in seinem Wort deutlich macht. Als ich im Schülerbibelkreis war, in der Zeit der Oberstufe, da war ein Mädchen, die hat immer gestaunt. Sie hat das von sich immer so gesagt, naja, ich will ja und ich lese meine Bibel, aber das sagt mir oft gar nichts. Und sie hat gestaunt und hat das so erzählt über ihre Mutter, die dann oft irgendwo am Tisch saß und ihre Bibel gelesen hat und dann ihr freudestrahlend erzählt hat, wie wichtig ihr das gewesen ist, was sie da gelesen hat. Wie lebendig und konkret das für ihr Leben, was das auch bedeutet hat. Und im Gespräch mit ihrer Mutter und in der Frage, ja, wie kommt denn das, dass das bei mir so wenig auslöst und dass das bei dir so eine große Freude auslöst, da sagt ihr die Mutter, dass sie einfach Geduld haben sollte, dass das eine Sache ist, die wie in einer Beziehung lange wachsen muss. Diese Vertrautheit auch im Umgang mit Gott, das Reden und auch das Verstehen seines Wortes. Aber ich glaube, die Verantwortung, die wir haben, einfach dranbleiben, auch wenn es vielleicht mal nicht so freudeerfüllend ist, wie man sich das vielleicht wünscht und denkt. Dranbleiben, bleiben in Christus, im Gebet, im Lob, im Dank, in der Fürbitte. Habe ich das schon erlebt, dass Gott auf mein Gebet hört? Bete ich so, dass Gott das überhaupt was erhören kann? Bete ich so herausfordernd? Bin ich mir der Gegenwart Gottes in meinem Alltag bewusst oder unterstelle ich mein Leben auch immer wieder mal in meinem Alltag bewusst der Herrschaft Gottes? Auch in Situationen, wo das dann vielleicht auch eine Herausforderung darstellt, im Alltag, im Beruf, wo auch immer. Will ich wirklich wachsen? Will ich das, dass Gott Einfluss auf mein Leben hat? Vielleicht unter dem Gesichtspunkt der Gemeinschaft, die wir miteinander leben. Gemeinschaft mit Christen, Gemeinschaft in der Gemeinde im weitesten Sinne. Das fängt sicherlich im kleinen Kreise an, in der Familie. Ist da Harmonie in der Familie? Hat Jesus in meinem Familienleben etwas zu sagen? Darf er da Einfluss drauf nehmen? Ein Kollege, der hat das mal erzählt im ersten Moment, als ich es gehört habe, als wir es gehört haben. Wir fanden es lustig, aber eigentlich war es eine ganz dramatische Geschichte. Er wurde gerufen zu einem Besuch. Eine Frau rief an, komm doch mal schnell vorbei. Und er fuhr da mit seinem Wagen da vor dem Grundstück vor und sah den Mann schon an der Haustür stehen, trommelte mit den Fäusten an die Tür und brüllte, ich bring dich um. Wirklich passiert. Sah den Pastor um die Ecke kommen, setzte das Sonntagslächeln auf und sagte, ach, Herr Pastor, schön, dass du da bist. Ist wirklich passiert. Hat Jesus Einfluss in meinem Alltag? darf er in mein Familienleben hineinwirken, dass sowas Dramatisches nicht passieren muss oder darf? Will ich das? Bin ich in der Lage, mit allen im Frieden zu leben, versöhnungsbereit in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf? Ich denke, Gemeinschaft kann uns unendlich viel bringen. Gemeinschaft hilft uns weiter, wir können voneinander lernen. In einem Hauskreis, wo man dann auch reden kann, sich austauschen kann. In einem Einzelkontakt, wo ich mit jemandem im Gespräch sein kann und auch mal ganz konkret sagen kann, was bedrückt, wo ich eine Not habe, wo ich einen Rat von jemandem erbitte und ganz dringend brauche. Ich habe das gelesen von jemandem, ich glaube, so ganz genau weiß ich es nicht, also von der Sinnrichtung ist es richtig, was ich jetzt erzähle, die Details stimmen vielleicht nicht so ganz. Jemand, der es erlebt hat, er lebte in einem Land, wo es ganz wenig Gemeinden waren, ich glaube, es war Frankreich, und sie erlebten, dass ein Kind zum Glauben kam. Sie hatten das irgendwie eingeladen, war in der Gemeinde, in der Kinderstunde, und als die Eltern das mitkriegen, haben die das ganz radikal verboten, nee, da gehst du nicht mehr hin. Und die waren traurig und haben sich Gedanken gemacht, naja, was machen wir denn? Da ist doch eine Entscheidung für Jesus gefallen, wie gehen wir denn damit um? Über so einen Willen der Eltern kann man sich ja dann auch irgendwie nicht hinwegsetzen. Und sie haben das dann als Familie über Jahre so praktiziert. Ein Kind der Familie ging eben mit diesem Mädchen, war es glaube ich, in die gleiche Schule oder in die gleiche Klasse sogar. Und sie nannten das dann so, ja, 10 Minuten Bibelschule am Tag auf dem Schulweg, wo einfach entweder, wenn sich's ergeben hat, der Freund oder die Freundin was erzählt hat oder die Eltern, die auch mal dabei waren und die diese kurze Zeit ganz treu über Jahre diese Zeit auf dem Schulweg genutzt haben, um immer wieder mal ein bisschen was von Jesus zu sagen, den Glauben lebendig zu halten, Mut zu machen. Und das Ergebnis war, dass nach vielen Jahren, als sie dann halt erwachsen war, ihre eigenen Entscheidungen treffen durfte, sie in die Gemeinde gegangen ist, weil da jemand diesen Einzelkontakt über viele, viele Jahre so im ganz Kleinen treu gehalten hat. Finde ich eigentlich eine sehr beeindruckende Sache, dass man das über so lange Zeit so treu zu einem Menschen steht. Will ich im Glauben wachsen? Lasse ich Gott an mich heran? Wie sieht das aus mit meinem Zeugnis in der Welt? Bete ich für irgendjemanden, den ich kenne, der mir am Herzen liegt? Sage ich auch mal was? Lade ich auch mal ein? Die Tendenz ist oft, wenn man in der Gemeinde sehr engagiert ist, dass man praktisch nur noch Gemeinde sieht und alles andere relativ schnell aus dem Blick verliert oder verloren geht. Und ich fand das von der Willow Creek Gemeinde sehr interessant, und ich habe es auch von anderen Gemeinden schon gehört, die das so machen, die ihren Mitarbeitern ganz konsequent sagen, du hast einen Abend in der Woche, wo du für die Gemeinde unterwegs bist, und den Rest nutzt du für deine Familie und deine Kontakte. Einfach nur mal so zum Nachdenken, wie ist das mit meinen Kontakten, die ich habe, mit meinem Dienst nach außen, mit den Beziehungen zu anderen Menschen. Wir haben das vorhin in einem Lied gesungen, und ich möchte uns die Gedanken einfach nochmal in Erinnerung rufen. Ein Lied, was relativ flott ist, und dann gehen auch Gedanken vielleicht schnell an einem vorbei. Man nimmt sie nur halb wahr. Jeden Tag schenke ich dir mein Herz. Jeden Tag soll dein Leben in mir sichtbar sein. Jeden Tag lerne ich deinen Worten zu vertrauen. Jeden Tag ist es mein Gebet, dein Wesen besser zu verstehen. Jeden Tag sollst du vorangehen, egal wohin dein Weg mich führt. Wenn man da mal einen Moment drüber nachdenkt, ist das, glaube ich, ein ganz tolles Gebet, was unser Leben und auch unser Glaubenswachstum unendlich fördern kann, wenn wir das so vor Jesus sagen. Amen.